Lena Melcher, guten Morgen erstmal. Dich und die Belegschaft der Gilde Brauerei mit ihren insgesamt ja eigentlich 4 Betrieben hat jetzt Anfang Oktober ein richtiger Schock getroffen. 2 der ehemaligen Gilde und jetzt 9 Betriebe, die sind insolvent, die sind pleite, sagen die Inhaber. Wie endgültig sind eigentlich diese Insolvenzen? Immerhin werden 63 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dadurch arbeitslos.
Also endgültig sind die Insolvenzen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Die Insolvenzanträge wurden gestellt von den 2 Firmen und sie sind aber bislang nur vorläufig eingeleitet. Es stehen jeweils noch die Entscheidungen der Insolvenzgerichte aus, ob die Insolvenzverfahren tatsächlich ordentlich eröffnet werden oder ob sie nicht eröffnet werden.
Immerhin ist das noch nicht sicher, aber wirklich beruhigend ist das ja nicht. Es gibt da 2 Insolvenzverwalter. Was sagen die denn? Wie sieht es denn mit den beiden Betrieben aus?
Also ich hatte keinen direkten Kontakt zu den Insolvenzverwaltern, den beiden. Es ist eine Insolvenzverwalterin und ein Insolvenzverwalter. Ich habe gehört, dass es nicht gut aussehe und was sich mit meinen Eindrücken deckt, sind ja damals bei der Betriebszerschlagung und dann also bei der Abspaltung sind ja im Grunde genommen nur die Kostenfaktoren Personal auf die 2 Betriebe übergegangen und eben nicht die Gebäude und Anlagen, die von den beiden Betrieben genutzt werden. Und insofern haben wir die große Befürchtung, dass tatsächlich ja keine Masse, keine Vermögenswerte sich in diesen Gesellschaften befinden, sondern sie tatsächlich nur aus, ja, aus Kostenfaktoren, nämlich dem Personal und natürlich auch Verbindlichkeiten gegenüber der Gilde Brauerei GmbH bestehen. Sie müssen Miete zahlen für die Stapler, für die Anlagen, die das Bier abfüllen und für die Räumlichkeiten, die sie genutzt haben. Und insofern ist zu befürchten, dass dort keine Masse ist, die man veräußern könnte oder mit der man noch kreditwürdig auch erscheinen könnte, sondern wir befürchten eben, dass dort ja keine nennenswerte Geldbeträge oder auch Vermögenswerte stecken. Von daher haben wir die Befürchtung, dass die Verfahren oder dass die Abwicklung der beiden insolventen Betriebe recht schnell gehen könnte.
Also eine sehr ungünstige Konstruktion. Vielleicht eine kleine Nachfrage, an wen geht denn die Miete? An die Gilde Brauerei GmbH oder an die TCB Brauereigesellschaft?
Also wir kennen die Verträge natürlich auch nicht. Also natürlich, weil wir aus allem, was, wo man es nur kann, uns ausspart und auch die Betriebsräte ja versucht, uninformiert zu lassen. Wenn ich das Konstrukt richtig verstanden habe, dann gehen die Mieteinnahmen zum Beispiel, also diese Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Gilde Brauerei GmbH, die ja aber gleichzeitig mit den Geschäftsführern personenidentisch ist, mit denen der TCB Beteiligungsgesellschaft, die als Konzernmutter darüber sitzt. Also im Grunde genommen, jetzt mal ganz runtergebrochen, sind es die Geschäftsführer Herr Gärtner und Herr Uhlmann, die letztes Jahr entschieden haben, den Betrieb zu zerschlagen und in 3 neue Gesellschaften Teile zu überführen. Und die quasi im gleichen Atemzug die Verträge fertig gemacht haben über entsprechende Mieten und genau, über alles, was dann die zukünftigen Verträge dort ja gestalten sollte. Also sie haben die Entscheidung getroffen, den zu spalten. Und in diesem Sinne sehen wir auch weiterhin noch die Möglichkeit, so unwahrscheinlich sie dann auch wahrscheinlich sein möge, dass diese beiden Geschäftsführer auch die Entscheidung treffen könnten, die Beschäftigten dieser 2 insolventen Gesellschaften wieder in die Gilde Brauerei GmbH zu integrieren und wieder den einen Betrieb wieder zum Leben zu erwecken. Die Entscheidung könnten sie treffen. Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass sie die nicht treffen werden, weil es ja so den Anschein hat, als ob alles, was seit über einem Jahr bei der Gilde an, ja, an furchtbaren Entwicklungen passiert ist, dass die alle nicht vom Himmel gefallen sind, sondern gewissermaßen in Kauf genommen bzw. womöglich sogar ganz bewusst gewollt sind.
Ja, seit knapp einem Jahr ist die Gilde jetzt zerschlagen. Und zu den Geschäftsführerpositionen nochmal. Die Gilde Brauerei ist also geführt als Geschäftsführer von den Herren Gärtner und Uhlmann, die auch Geschäftsführer der Muttergesellschaft sind, der TCB Beteiligungsgesellschaft. Und für die anderen drei Betriebe wurden ja neue Geschäftsführer eingestellt, wovon jetzt zwei natürlich auch ihren Job verlieren. Waren das eigentlich nur Marionetten, diese drei neuen Geschäftsführer für die Dosenabfüllung, für die Flaschen- und Fassabfüllung und für die Logistik?
Ja, das könnte man womöglich annehmen. Da lohnt es sich tatsächlich zu schauen, wer dort als Geschäftsführer eingesetzt wurde. Ich fange mal bei der Dosenabfüllung an, die nicht Insolvenz angemeldet hat, zumindest unserer Kenntnis nach bislang nicht. In der Dosenabfüllgesellschaft ist als Geschäftsführer ein Herr Dr. Benkert eingesetzt worden. Der Herr Dr. Benkert ist im Konzern seit Jahren für den Einkauf zuständig, ist Aufsichtsratsvorsitzender des Frankfurter Brauhauses. Dieses Brauhaus ist auch Teil des Konzerns. Mhm. Und er hat eine Abfüllgesellschaft namens Viaplast, auch in einer Brauerei des Konzerns. Also der Herr Dr. Benkert als Geschäftsführer der Dose ist schon seit Jahren mit den beiden Geschäftsführern, Herrn Uhlmann und Herrn Gärtner, dienstlich unterwegs. Die haben zahlreiche Verbindungen, die arbeiten seit Jahren zusammen. Und insofern wurde er dort als Geschäftsführer eingesetzt. Und es liegt natürlich nahe, dass er auch weiterhin, auch in dieser Position, eng mit den Geschäftsführern Gärtner und Uhlmann zusammenarbeitet. Mhm. Bei der Fass- und Flaschenabfüllgesellschaft ist Geschäftsführer Michael Gers. Der Herr Gers ist seit Jahren tätig als Konzern weiter Personaler, also in Deutschland zumindest. Also der Herr Gers war seit 2016 bei der Gilde Brauerei als Personaler eingesetzt und eben nicht nur dort, sondern auch bei den Schwesterbrauereien. Also auch dort liegt es nahe, dass er als Geschäftsführer der Fass- und Flaschenabfüllgesellschaft Hannover GmbH im Sinne der Geschäftsführer Gärtner und Uhlmann agiert. Mhm. Und den dritten im Bunde, den man als Geschäftsführer eingesetzt hat, das ist Jonas Ludwig. Das ist der Geschäftsführer der Leine Logistik GmbH. Der hat tatsächlich nicht so eine langjährige Verbindung zu den Geschäftsführern Gärtner und Uhlmann, sondern der ist seit, ich glaube, ein paar Jahren als Logistikleiter eingesetzt gewesen und hat dann eben, also war Abteilungsleiter und nach der Spaltung dann eben Geschäftsführer geworden. Bei ihm tatsächlich gibt es nicht so eine langjährige Verbindung und auch nicht so eine breit aufgestellte Verbindung. Ich gehe aber mal davon aus, wenn er einen Funkenverstand besessen hat oder besitzt, zumindest seine eigenen Schäfchen ins Trockene bringt, dann wird er wohl im Vorfeld, bevor er die Geschäftsführungstätigkeit übernommen hat, auch noch einen Plan B mit Gärtner und Uhlmann ausverhandelt haben. Aber das weiß ich nicht. Aber tatsächlich, ob man sie Marionetten nennt oder ob man sie Strohmänner nennt, oder sie würden sich selbst wahrscheinlich als Geschäftsführer von jungen Start-up-Unternehmen bezeichnen, dass dieses Märchen wird uns ja regelmäßig aufgetischt, dass wir ganz junge Start-up-Unternehmen seien, die jetzt eben bei den zwei Betrieben, die Insolvenz angemeldet haben, der Corona-Krise zum Opfer gefallen sind. Aber da gibt es womöglich verschiedene Perspektiven, aus denen man das beurteilen müsste.
Ja, auf die Insolvenzen kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück. Zunächst aber möchte ich nochmal daran erinnern, den Dr. Benker, der hatten wir als letztes Thema in der Dosenabfüllung, hat er ja auch vier Leute entlassen, kurz nach den Betriebsratswahlen. Es mussten neue Betriebsräte gewählt werden, das ist im April passiert. Und kurz danach wurden ja drei Mitarbeiter richtig entlassen und der Betriebsrat soll auch entlassen werden. Also betrifft das eigentlich vier Leute. Betriebsrat kann man natürlich rechtlich nicht so ohne weiteres entlassen. Also da hat er sich schon sehr unschön vorgetan. Angeblich hätten sie ihre Arbeit nicht gemacht, die Kollegen, und sind darauf fristlos gekündigt worden. Da läuft ja wahrscheinlich auch noch ein Prozess vom Arbeitsgericht. Wie sieht das da aus?
Genau, also da warten wir auf die Kammertermine. Du hast das schon ganz richtig gesagt. Also der Betriebsratsvorsitzende, da lief ja bislang nur das Zustimmungsersetzungsverfahren zu seiner Kündigung. Da haben sich die Parteien mittlerweile außergerichtlich geeinigt, nach meinem Kenntnisstand. Aha. Der hat seine Entscheidung für sich getroffen, ja, und wird aller Voraussicht nach nicht wieder bei der Dosenabfüllung aktiv tätig werden. Aha. Und die drei anderen Kollegen, die da, sag ich mal, als Kollateralschaden im Zuge, man will den Betriebsrat loswerden, damit betroffen wurden, Die klagen weiterhin auf Weiterbeschäftigung, beziehungsweise bei dem einen, glaube ich, der ist schon neu untergekommen und die anderen beiden warten darauf, dass sie wieder bei der Dose beschäftigt werden müssen. Aha. Ist natürlich klar, dass je länger die Zeit zwischen so einer Kündigung und dann der endgültigen Entscheidung vor Gericht, je länger die Zeitspanne ist, desto schwieriger wird es für die Betroffenen tatsächlich in dieser Wartestellung zu verharren, darauf, dass sie Recht bekommen. Und der eine oder andere schaut sich dann natürlich auch nach Alternativen um. Gerade weil es drei junge Männer sind, wovon zwei mittlerweile zum zweiten Mal Vater geworden sind jetzt in der Zeit. Und da ist natürlich am Ende auch die wirtschaftliche Not, die einen dann womöglich dazu treibt, sich einen neuen Job, eine Alternative zu suchen. Den Gütetermin, die vor ein paar Wochen schon stattfanden, dort war die Aussage vom Gericht, dass bei den Fehlverhalten, die ihnen dort vorgeworfen werden, die fristlosen Kündigungen nun wirklich nicht auf der Hand liegen. Also da haben wir schon rausgehört, dass das Gericht das auch anzweifelt, ob man tatsächlich direkt von der schlimmsten Maßnahme Gebrauch machen musste, die Herr Dr. Benker dort gewählt hat.
Ja, ich möchte gerne bei den Betriebsräten bleiben. Ganz kurze Frage nochmal, hat die Dosenabfüllung denn jetzt überhaupt noch einen Betriebsrat oder gibt es da keinen mehr?
Doch, die haben noch einen Betriebsrat. Das war ja ein einköpfiges Gremium, wo wir eben den Betriebsrat, den ordentlich gewählten hatten und dann zwei Ersatzspieler. Der ordentliche Betriebsrat, der war dann auch lange krank. Dadurch hat dann schon immer der erste Ersatzspieler ordentlich den Job getan und der ist weiterhin noch dort. Der zweite Ersatzspieler, den wir noch als Betriebsrat hatten, der hat das Arbeitsverhältnis bereits zu Ende September gekündigt bei der Dose und hatte sich schon von selbst auf eine andere Alternative umgeswitcht. Der ist nicht mehr da. Also wir haben tatsächlich in der Dose zurzeit noch einen Betriebsrat und der hält da noch die Fahne hoch und hat natürlich aber gleichzeitig auch ein sehr, sehr schwieriges Umfeld, in dem er agiert. Gerade in der Dose, das waren ja alles tariflos Beschäftigte, da haben wir eine ganz große Flucht aus der Dose weg. Also zahlreiche Kollegen haben sich mittlerweile einen neuen Arbeitgeber gesucht, wo sie zumindest höhere Löhne schon mal genießen und mancherorts auch in den Genuss von Tarifverträgen kommen.
Genau, da will ich gleich nochmal zurückkommen. Ich möchte zunächst bei den Betriebsräten bleiben. Nun ist einer der gekündigten Betriebsräte ja der Julian Weins. Der ist jetzt 35 Jahre alt und seit 2004 bei der Gilde tätig. Zunächst war er Betriebsratsvorsitzender der gesamten Gilde, als die noch nicht zerschlagen war, und war jetzt Betriebsratsvorsitzender bei der Leine Logistik GmbH. Der hat ja jetzt seinen Posten auch verloren. Wir wissen, dass die Herren Uhlmann und Gärtner nicht nur keine Gewerkschaften mögen, sie mögen auch überhaupt nicht Betriebsräte in ihrem Betrieb und von Mitbestimmung halten sie schon überhaupt nichts. Vielleicht kurz zu dem Julian Weins. Nun haben die Herren das geschafft, eigentlich ja den Kopf der Betriebsräte loszuwerden. Vielleicht dazu ruhig meine Wertung.
Ja, ich muss dich aber einmal korrigieren. Er hat noch nicht seinen Job verloren, sondern er ist ja von der Insolvenz betroffen in der Leine Logistik. Mhm. Dadurch, dass das Insolvenzgericht das Verfahren darüber noch nicht entschieden hat, sind ja auch noch keine Kündigungen ausgesprochen.
Genau, ich habe
also
schon
dementsprechend ist er weiterhin als Betriebsrat aktiv. Sie sind ja freigestellt von der Arbeit, aber er ist, macht sich weiterhin stark mit seinen zwei Gremienkollegen für die Interessen der Belegschaft. Beispielsweise gestern fand ein Treffen zwischen den Betriebsräten, darunter auch Julian Weins, der Insolvenzverwaltung und dem Geschäftsführer statt. Also der ist weiterhin noch aktiv als Interessenvertretung. Aber natürlich, ganz klar, ich stimme dir dazu, wenn jetzt wie auch immer dieses Insolvenzverfahren endet oder wie das jetzt weitergeht, wenn es letztlich dann zum Ausspruch der Kündigung kommt und Julian den Betrieb dann gezwungenermaßen verlassen werden muss, dann ist tatsächlich das passiert, was meiner Meinung nach die Geschäftsführer im Sinn haben, nämlich wirklich den mutigsten derjenigen, die sich für Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Gilde stark gemacht haben, genau den dann loszuwerden. Meiner Meinung nach ist das eines ihrer Ziele, die sie in diesen letzten Monaten verfolgt haben. Und da muss man leider feststellen, sie sind auf jeden Fall auf dem besten Wege, an dieses Ziel zu gelangen.
Ja, wir haben das schon darüber berichtet. Es geht wirklich um Tarifverträge und Mitbestimmung bei jetzt allen vier Betrieben in der Gilde. Ihr kämpft dafür und seit 2016, seit Januar 2016, ist das total runtergefahren worden, seitdem die Herren Gärtner und Uhlmann die Gilde übernommen haben. Aber es gab da ja nun alte Beschäftigungsverhältnisse und entsprechend auch Tarifverträge. Da waren ja auch Prozesse anhängig, dass sie eben diese Tariferhöhung zum Teil auch nicht angepasst haben. Wie sieht es denn damit aus? Wart ihr da erfolgreich vom Arbeitsgericht, beziehungsweise die Langzeitbeschäftigten mit ihren Tarifanpassungen?
Also wir hatten diese Thematik der Tarifentgelte aufgrund eben einzelner Arbeitsverträge haben wir bei etwa 30 Beschäftigten, damals noch der Gilde Brauerei GmbH, festgestellt, dass sie Anspruch auf die jeweils aktuelle Tarifentwicklung haben. Die haben wir 2017 erstmalig geltend gemacht und vor dem Arbeitsgericht und auch vor dem Landesarbeitsgericht 2018 Recht bekommen. Daraufhin musste die Gilde Brauerei dann dieses Urteil schlucken und die Entgelte entsprechend erhöhen. Und im Jahr 2019 gab es wieder einen neuen Tarifabschluss. Sie haben dann wieder für die gleiche Anzahl der Kolleginnen und Kollegen die Ansprüche geltend gemacht. Und dort steht der Kammertermin aus. Der ist meines Wissens nach, soll der Anfang Dezember stattfinden. Genau, da warten wir noch. Natürlich jetzt auch insbesondere bei der Frage der Insolvenzgeldberechnung ist das natürlich sehr interessant, weil aus unserer Sicht müssten ja die Insolvenzgelder durchschnittlich 100 bis 150 Euro im Grundentgelt höher berechnet werden. Und genau, da sind wir dabei, den Insolvenzverwaltern diesen Sachverhalt zu erklären, weil aus unserer Sicht natürlich kein Zweifel daran besteht, dass die Urteile aus 2017 und 2018, dass die auch nach wie vor Bestand haben, hat sich nicht in der Rechtsprechung dahingehend geändert. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir die Prozesse gewinnen werden. Allerdings gleichzeitig natürlich diese Zeit spielt ständig gegen uns.
Ja, ich fasse das nochmal zusammen. Die haben also zweimal sich geweigert, die Tarife anzupassen und haben zweimal vor Gericht verloren, 2017, 2018. Und trotzdem, obwohl sie Niederlagen vorm Gericht hatten, verweigern die Herren Uhlmann und Gärtner weiterhin eine Tarifanpassung für
Genau.
2019. Also
Ja.
machen das.
Also da scheinen Sie auch unbelehrbar. Und tatsächlich gehört auch mal einfach Hand aufs Herz dazu, Sie sind bereit, dafür Tausende von Euros für die Gerichtsprozesse auszugeben. Wir haben eine Anwaltskanzlei aus Berlin, dieser Rechtsanwalt, ich will gar nicht wissen, was der für ein Stundenhonorar mit denen vereinbart hat, kommt dann extra aus Berlin angereist, um kurz vor Gericht im Gütetermin zu erklären, dass sie da keine Veranlassung sehen, sich auf irgendwas zu einigen und reist dann wieder ab. Also da werden Tausende von Euros rausgeworfen für Gerichtsprozesse. Die man sich als kluger Geschäftsmann könnte man sich die auch einfach sparen und eben die Gerichtsurteile aus 2017 und 2018 aus den beiden Instanzen akzeptieren und den Menschen ihr Recht geben.
Ja, nun gut, Sie akzeptieren nicht das Recht auf Mitbestimmung, Sie pflegen keine Sozialpartnerschaft und Sie akzeptieren noch nicht mal Gerichtsurteile,
Ja,
sondern lassen
ja.
es wieder darauf ankommen. Lass uns beim Geld bleiben, weil du das gerade angesprochen hast. Insolvent ist man ja, wenn man kein Geld mehr hat. Nun geht es ja der TCB Beteiligungsgesellschaft nicht schlecht. Die haben ja bis 2019 noch satte Gewinne gemacht. Natürlich die Corona-Pandemie, der ganze Biermarkt ist eingebrochen. Es wird einfach weniger Bier getrunken. Wenn man nicht auf Schützenfest in eine Disco oder in ein Fußballstadion gehen darf, dann wird weniger getrunken, ganz klar. Aber es hätte natürlich auch irgendwie Kurzarbeitergeld beantragt werden können. Wie finanziell schwach sind diese Betriebe wirklich? Hätte man diesen Jobkahlschlag denn nicht entgegnen können durch andere Maßnahmen?
Also wie die finanzielle Situation der einzelnen abgespaltenen Betriebe ist, das entzieht sich leider unserer Kenntnis, weil aufgrund der Zerschlagung und der geringen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmeranzahl in den einzelnen Betrieben gibt es jetzt auch keinen Wirtschaftsausschuss mehr. Also insofern weiß ich nicht, wie genau die Situation ist. Ich stimme dir aber absolut zu, dass natürlich gerade während der Corona-Krise sich das Instrument Kurzarbeit hätte bedient werden können und auch müssen. In der Fass- und Flaschenabfüllgesellschaft wurde zu keinem Zeitpunkt auch nur in Erwägung gezogen, Kurzarbeit anzumelden. Und in der Leinelogistik wurde nur für eine Handvoll Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Und da denken wir natürlich schon, dass man dort hätte größere Bemühungen anstellen können. Denn tatsächlich, also du hast es richtig gesagt, der TCB-Konzern hat in den letzten Jahren weiterhin jedes Jahr zweistellige Millionenbeträge Gewinn gemacht. Mhm. Und wir erleben ja jetzt zurzeit noch nicht das große Brauereisterben in Deutschland aufgrund der Corona-Krise, sondern wenn man durch diese Krise gemeinsam erfolgreich oder einigermaßen wohlbehalten durchkommen möchte, dann gibt es ja Instrumente, das sind sowohl Arbeitszeitkontenregelungen, die man miteinander vereinbaren kann, wenn es die noch nicht gibt, um dort eben für beide Seiten zufriedenstellende Lösungen zu finden. Und es gibt natürlich eben das Instrument der Kurzarbeit. Von daher stinkt die Sache schon zum Himmel. Mhm. Also entweder haben die Geschäftsführer der beiden insolventen Betriebe ihren Job nicht gekonnt, oder sie wollten ihn einfach nicht ordentlich machen und haben einfach jetzt in Kauf genommen, sehenden Auges im Grunde genommen, in so eine Insolvenz zu steuern.
Ja, wir akzeptieren jetzt einfach mal den Absatzeinbruch, der ist da, aber es wird ja ganz normal auf dem Brauereigelände weitergearbeitet. Und die Arbeit, die sonst von den jetzt Freigestellten durch die Insolvenz um ihre Arbeitsplätze bedrohten Mitarbeiter, die werden ja ersetzt einfach durch externe Dienstleister. Das heißt, es passiert das Gleiche weiter wie vorher. Es werden Flaschen und Fässer abgefüllt, die Gabelstapler, die fahren die Paletten hin und her. Da hat sich ja eigentlich gar nichts geändert. Alles ist beim Gleichen geblieben. Und die Gilde Brauerei kann ja auch nur Bier verkaufen, wenn diese Betriebszweige, sage ich mal, weiterlaufen.
Genau, also grundsätzlich insgesamt absolut richtig. Die Anmerkung, es hat sich nichts verändert, es hat sich auf jeden Fall zum Negativen verändert, weil diejenigen, die jetzt dort beispielsweise die Stapler fahren, mir wurde von Beschäftigten aus der Gilde Brauerei GmbH erzählt, dass es vermehrt jetzt zu Staplerunfällen auf dem Gelände gekommen ist oder dass beispielsweise neulich ein LKW mit Bier beladen wurde und beim Rausfahren lief das Bier aus seiner Heckklappe quasi. Ja. Also die Arbeit wird weiter, die ist weiterhin dort, sie wird weiterhin getan, eben von anderen. Aha. Und logischerweise auch entsprechend, sag ich mal, schlechter, weil natürlich man Erfahrungswissen von 30, 35 Jahren Betriebszugehörigkeit nicht plötzlich mit einem Fingerschnipp ersetzen kann. Also tatsächlich, die Arbeit ist da, sie wird jetzt von anderen getan und auch insgesamt nicht so erfolgreich getan. Scheinen keine wirtschaftlichen Gründe zu sein, die da die Motivation sind. Und zum anderen, was auch noch aber zur Wahrheit gehört, wenn wir über sinkenden Absatz reden, tatsächlich ist in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder es zu Verlagerungen von Abfüllaufträgen gekommen. Also entweder wurden Aufträge, die sonst in der Gildebrauerei bislang im Konzern bearbeitet wurden, wurden an die Schwesterbrauereien verschoben. Mhm. Das ist dann eine Entscheidung der Konzernmutter in Person wieder Gärtner und Uhlmann. Und es ist aber auch dazu gekommen, dass Abfüllaufträge an externe Brauhäuser vergeben wurden. Ja, irrsinnigerweise, bei dem einen Brauhaus handelt es sich um eine tarifgebundene Brauerei, wo man ja eigentlich davon ausgehen müsste, dass die sich noch mehr Geld zahlen lassen für die Abfüllung dieses Auftrages, als eben der abgespaltene Betriebsteil, der keinen Tarifvertrag genießt.
Sehr interessant, also mit Tarif kann man auch konkurrenzfähig bleiben.
Genau.
Das ist ein Nachweis. Vielleicht noch kurz, du hast ja sehr erfolgreich für die Gilde Beschäftigten, natürlich auch für die NGG, eine Kundgebung organisiert vergangene Woche. Es war jede Menge Prominenz da aus Politik und auch Gewerkschaftskollegen, Betriebsräte von VW Nutzfahrzeuge, von der WABCO und so. Vielleicht ganz kurz, hast du Hoffnung, dass der Oberbürgermeister, der ja Unterstützung versprochen hat, da noch in Gesprächen was erreichen kann? Es soll ja Verträge geben zwischen den ehemaligen Eigentümern, die ja verpflichtet waren bei der Übergabe auch, dass die Brauereigilde auch erhalten bleibt. Und was sind das für Verträge zwischen der Stadt und den Eigentümern? Gibt es da sowas?
Genau, also es gibt auf jeden Fall einen Vertrag, das ist eine Art von Standortsicherungsvertrag, den gab es auch schon vor 2016 damals mit AB InBev, dem vorherigen Konzern, der die Brauerei geführt hat. Dieser Vertrag zwischen der Stadt Hannover und der TCB Beteiligungsgesellschaft, den gibt es. Allerdings haben wir bis zum heutigen Tage, also weder wir als Gewerkschaft noch die Betriebsräte, haben diesen Vertrag ausgehändigt bekommen. Insofern wissen wir, dass es den Vertrag gibt. Wir haben aber keine wirkliche Klarheit, was dieser Vertrag wirklich regelt. Ich glaube, ich bitte seit mittlerweile über einem Jahr darum, ganz vehement, mir den Vertrag auszuhändigen. Damals auch, als die Gilde Brauerei 2016 verkauft wurde, haben die Betriebsräte nachdrücklich darum gebeten, diesen Vertrag zur Einsicht zu bekommen, damit man überhaupt weiß, was die Spielregeln sind, in die die Geschäftsführer Uhlmann und Gärtner, auf welche Spielregeln sie sich einlassen mussten. Den haben wir bis zum heutigen Tage nicht vorliegen. Und wahrscheinlich kriegen wir den irgendwann übersandt, wenn es dann zu spät ist. Ja. Ich weiß es nicht.
Immerhin hat ja der Oberbürgermeister auf der Kundgebung versprochen, Berit Ohnei hat versprochen, dass er die Verpflichtung, diese vertragliche Verpflichtung bei den Eigentümern auf alle Fälle geltend machen wird. Immerhin.
Genau. Die Frage ist eben, was steht da wirklich drin? Wenn das Papier nicht viel wert ist, dann wird es auch nicht schwierig, die Geschäftsführer auf ihre vertragliche Verpflichtung hin festzunageln. Also genau, die Kundgebung am Samstag, wir sind sehr erfreut, wie viele gerade in dieser aktuellen Corona-Situation an der Kundgebung teilgenommen haben. Und im Grunde genommen waren dort Vertreterinnen und Vertreter all derjenigen, die uns auch während des Tarifkonfliktes begleitet haben. Wir waren also wirklich sehr, sehr erfreut, was für eine rege Beteiligung dort herrschte. Und natürlich die Hoffnung stirbt zuletzt. Berit Ohnei hat gesagt, dass er sich auch erneut einmischen würde. Er erzählte, dass er einen Brief an die Geschäftsführer Uhlmann und Gärtner geschrieben hätte und sich da auch weiterhin um eine Gesprächsführung bemüht. Also von daher, die Hoffnung besteht, aber ich glaube, wir dürfen uns in der jetzigen Situation auch nicht zu viel Hoffnung machen, dass das die Kuh noch am Ende vom Eis bringt. Also da heißt es erstmal noch abwarten, sowohl ob die politischen Bestrebungen dazu noch irgendeinem Erfolg führen oder aber auch, was die Insolvenzgerichte jetzt dann in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden werden.
Und wenn es denn zu den Insolvenzen kommt, dann gibt es nur noch Verhandlungen um Sozialpläne und nichts anderes mehr. Ist doch richtig so, nicht?
Genau, also dann wird noch ein Interessenausgleich Sozialplan verhandelt werden müssen, wobei natürlich im Sozialplan, da befinden sich ja üblicherweise die Abfindungsbeträge, wenn natürlich keine Masse vorhanden ist oder nur ganz wenig Masse vorhanden ist, dann ist auch klar, dass man, also wenn man kein Geld zum Verteilen hat, dann in der Situation der Insolvenz, dann wird da auch nicht mehr viel verteilt. Und natürlich, selbst wenn da wirklich noch überraschenderweise Tausende von Euros irgendwo schlummern würden, sind die Abfindungsbeträge in einem insolvenzbedingten Sozialplan stark gedeckelt. Und zudem haben wir noch das Problem, dass während einer Insolvenz die Kündigungsfrist auf maximal 3 Monate verkürzt wird. Und wir haben aber einige Altbeschäftigte mit eben langen Betriebszugehörigkeitszeiten, die laut Tarifvertrag ein halbes Jahr oder 7 Monate Kündigungsfrist genießen würden. Also von daher, sobald es in dieser Insolvenzsituation, wie man sich dort befindet, sind die Aussichten für, sag ich mal, einen respektvollen und würdevollen Abgang aus Sicht der Beschäftigten, sind die Erfolgsaussichten sehr gering.
Ja, stellen wir mal fest, keine Kapitalmasse wahrscheinlich in den zur Insolvenz angemeldeten Betrieben, wohl aber Kapital bei den Eigentümern, bei den Eignern der Betriebe. Und das sind ja nun wirklich Kapitalisten im wahrsten Sinne, denn die haben schon wirklich Geld auf ihrem Konto, wie wir auch vom Manager-Magazin wissen, genau, wo das publiziert wurde. Lena Melcher, ich wünsche euch noch sehr viel Kraft in dem weiteren Kampf. Es geht eigentlich immer nur bergab, muss ich leider feststellen. Wir haben so viele verschiedene Schritte, Zerschlagung der Gilde, Aussperrungen bei der Gilde von den Beschäftigten, fristlose Kündigung und jetzt noch die Insolvenzen dieser 2 ausgegliederten Betriebe. Also schlimmer könnte es eigentlich gar nicht mehr kommen, nicht?
Ja, also tatsächlich muss man einfach an der Stelle feststellen, dass die Geschäftsführer, Herr Gärtner und Herr Uhlmann, gut beraten sind, also gut beraten im Sinne von, ja, in ihrem Sinne als, da stimme ich dir zu, das sind Bilderbuchkapitalisten, meiner Meinung nach, die sind gut beraten und sie nutzen tatsächlich alle rechtlichen Grauzonen, die es in Deutschland gibt. Im Grunde genommen, positiv gesehen, wäre es wünschenswert, dass wir daraus lernen, aus dieser ganzen Gildegeschichte, aus dem ganzen Verlauf, und all die Lücken schließen, die die Gildegeschäftsführer uns ganz klar vor Augen geführt haben. Also das ist natürlich wirtschaftsrechtlicher Art, so eine Zerschlagung und Überführung in Gesellschaften und die haben jetzt plötzlich kein Geld. Also da muss es doch irgendwie Verpflichtungen, längerfristige Verpflichtungen geben, dass auch weiterhin die Konzernmutter zur Kasse gebeten werden muss, meiner Meinung nach. Da müssen Verantwortlichkeiten ganz klar festgezurrt werden. Und zum anderen aber auch, wir brauchen eine Ausweitung von Mitbestimmungsrechten. Denn bei der Gilde wird uns ganz klar, oder was wir dort erleben, ist, dass unsere demokratische Grundordnung am Werkstor Halt machen soll. Das dürfen wir für die Zukunft auch, damit wir in Deutschland weiterhin eine vernünftige soziale Ordnung, einen vernünftigen gesellschaftlichen Zusammenhalt beibehalten können, müssen wir diese Lücken ganz dringend schließen. Denn andernfalls drohen uns die Betriebe reihenweise jetzt mit solchen kriminellen, meiner Meinung nach kriminellen Verhaltensweisen um die Ohren zu fliegen. Ich glaube nicht, dass das in irgendeinem Sinne ist.
Ja, insofern war das wirklich ein Lehrstück bisher, was ihr auch an Kampf und Arbeit geleistet hat, hat sehr viel aufgezeigt, was hier schiefläuft. Und immerhin die Grünen, da war die Eva Vierhoff da auf der Kundgebung, Mitglied im Landtag, oder die Jutta Krellmann von der Linken aus dem Bundestag und natürlich Jasmin Fahimi, alle haben erkannt in der Politik, dass da bei der Mitbestimmung auch was gemacht werden muss, dass da auch die Beschäftigten, die ja eigentlich das Kapital erwirtschaften, was dann vorhanden ist, auch an der Betriebsführung mitbestimmen müssten.
Ja.
Lena Melcher, zunächst mal dir vielen Dank und weiterhin viel Kraft.
Ich danke dir und ich danke dir an dieser Stelle auch einmal ganz ausdrücklich dafür, dass du uns jetzt schon seit Monaten mit so viel Aufmerksamkeit und Interesse verfolgst. Vielen Dank.
Das muss man mit Interesse verfolgen. Das ist so unglaublich, die Geschichte. Vielen Dank, Lena.